Wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt, stellt sich früher oder später die Frage nach der Verwahrungsmethode. Dabei kommt man hoffentlich zu dem Ergebnis, dass die Selbstverwahrung der beste Weg ist. Warum ich trotzdem davon ausgehe, dass perspektivisch die absolute Minderheit der Menschen Bitcoin selbst verwahren wird, besprechen wir jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und gemeinsam mit Jonas betreibe ich den Podcast Bitcoin verstehen. In dieser Folge möchten wir euch die Ergebnisse unserer Folge 161 zusammenfassen. Zunächst einmal vor die Klammer gezogen, um alle abzuholen. Was ist denn eigentlich das Besondere an Bitcoin? Welche Möglichkeiten hat Bitcoin, die es sonst nicht gibt? Naja, bei Bitcoin ist es so, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, Bitcoin tatsächlich selbst zu verwahren. Das heißt, ich brauche keine Drittpartei, ich brauche weder eine Drittpartei, um Zahlungen durchzuführen, noch um Bitcoin sicher zu lagern, wenn man so möchte. Ich brauche also keine Bank, kein PayPal, kein gar nichts. Dadurch, dass es keine Drittpartei gibt, brauche ich letztlich nur mich und mein Wallet. Ich stehe im Zentrum der Verantwortung. Das ist für mich persönlich letztlich die Idee und der Geist von Bitcoin und soll mit Not Your Keys, Not Your Coins zum Ausdruck gebracht werden. Das Ganze bietet offensichtliche Vorteile, so können Transaktionen beispielsweise nicht zensiert werden und Bankenpleiten sowie Bankruns gibt es in der Bitcoin-Welt auch nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass jeder Teilnehmer nur die Bitcoin ausgeben kann, die er auch wirklich hat. Trotzdem hast du die Möglichkeit, Bitcoin in Fremdverwahrung zu geben. Wichtig ist aber, in diesem Fall hast du keine unmittelbare Verfügungsbefugnis über deine Bitcoin, sondern lediglich einen Auszahlungsanspruch gegen die entsprechende Bitcoin-Börse. Das Ganze hat meiner Meinung nach aber verschiedenste Nachteile. So kann es beispielsweise sein, dass die Plattform die Bitcoin, die dir vermeintlich zustehen, tatsächlich gar nicht hält, sodass es zu Bankruns kommen kann. Das heißt, verschiedene Teilnehmer kommen gleichzeitig auf die Börse zu, treten gleichzeitig an die Börse heran und sagen, liebe Börse, her mit meinen Bitcoin. Wenn die Plattform nicht 100% der Bitcoin tatsächlich verwahrt, sieht es schlecht aus. Sprich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Daneben können die Börsen Schindluder mit euren Coins treiben und euch schlicht betrügen, sodass Börsen auch immer wieder pleite gehen, beziehungsweise dass es zu einem Börsencrash kommt, wie jüngst im Falle von FTX. Trotzdem werden meiner Auffassung nach bei weitem nicht alle Menschen die Selbstverwahrung wählen. Ich persönlich gehe davon aus, dass perspektivisch nicht mehr als 10% der Menschen die Selbstverwahrung wählen werden. In unserer Folge 169 geht Sven Hildebrand sogar davon aus, dass es mittelfristig nur 1-2% der Menschen sein werden, die sich für die Eigenverantwortung entscheiden werden. Das könnt ihr selbstverständlich anders sehen. Ich bin auch wirklich auf eure Einschätzung gespannt. Also lasst uns eure Einschätzung gerne in der Kommentarfunktion auf YouTube oder per E-Mail zukommen. Wie komme ich zu dem Ergebnis? Wir haben ja in der letzten Rückblock-Folge vor 2 Wochen festgestellt, dass in etwa 0,56% der Menschen Bitcoin besitzen. Wie wir besprochen haben, hat diese Zahl gewaltige Unschärfen, ist also mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist eben ein Näherungswert. Es ist an dieser Stelle vollkommen egal, ob wir tatsächlich bei 0,3 oder 5% der Menschen sind, die Bitcoin besitzen. Es sind jedenfalls sehr wenige. Wir alle, die wir uns mit der Aufbewahrung beschäftigen, sind schlicht verdammt früh dran. Das heißt, die große Masse wird erst noch kommen und die große Masse ist leider bequem und hat keine Lust, sich intensiv mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und hier sind wir auch schon bei dem meiner Meinung nach schlagendsten Punkt der Gewohnheit bzw. der Bequemlichkeit der Massen. Schauen wir uns hinsichtlich der Gewohnheit doch einmal den finanziellen Alltag der meisten Menschen im Westen an. Wir gehen arbeiten und bekommen Gehalt. Wohin fließt das Gehalt? Auf unser Bankkonto. Mit diesem Gehalt stehen wir im Supermarkt an der Kasse, bezahlen dort mit Kreditkarte oder mit EC-Karte. Woher kommt das Geld? Von unserem Bankkonto. Selbst wenn ich einen Döner oder eine Pizza mit Bargeld bezahlen möchte, gehe ich davor wohin? Zur Bank und hebe mein Bargeld ab und bezahle vor Ort mit Bargeld. Das heißt, die Bank ist der Dreh- und Angelpunkt des finanziellen Lebens der meisten Menschen in der EU. Wir kennen es letztlich nicht anders. Der überwiegende Teil des Geldvermögens wird fremd verwahrt. Und wenn man jetzt Leuten, die sich in diesem System zu Hause und wohlfühlen, die Möglichkeit der Eigenverantwortung eröffnet, kann das befremdlich und möglicherweise für den einen oder anderen auch einschüchternd wirken. Was meine ich damit? Die zuvor genannte Freiheit hinsichtlich der Zensurresistenz hat natürlich ihre Konsequenzen. Wenn ich meine Zugangsdaten zu meinem Bankkonto verliere oder vergesse oder verlege, kann ich mit meiner Bank in Kontakt treten und mein Passwort zurücksetzen lassen. Bei Bitcoin nicht. Wenn ich meinen Private Key verliere und keine weiteren Backups habe, sind meine Bitcoin unwiederbringlich weg. Wenn fälschlicherweise eine Lastschrift von meinem Konto abgebucht wird, kann ich diese Lastschrift zurückbuchen. Bei Bitcoin nicht. Wenn meine Kreditkartenumsätze nicht stimmen, kann ich diese reklamieren. Bei Bitcoin nicht. Möglicherweise habe ich auch einen Regressanspruch gegen Dritte, wenn beispielsweise die Bank einen Fehler macht. Bei Bitcoin nicht. Wie gesagt, jeder Mensch steht im Zentrum seiner eigenen Finanzhoheit. Das Ganze könnte jetzt leider dazu führen, dass Menschen vor Bitcoin im originären Sinne zurückschrecken und eben nicht ihre eigene Bank sein wollen. Die zuvor genannten Argumente sollten aber keine schlagenden Argumente sein, zumindest sind sie das nicht für mich. Bei Bitcoin kann niemand, der nicht im Besitz eurer Private Keys ist, über euer Vermögen verfügen. Das heißt, nur ihr seid dafür verantwortlich, diesen richtig zu verwahren. Und wenn ihr diesen richtig verwahrt, kann es keine falschen Transaktionen geben. Das Erfordernis der Rückbuchung von Lastschriften oder der Korrektur von Kreditkartenabrechnungen stellt sich somit gar nicht. Was mich an dieser ganzen Thematik etwas traurig macht, ist, dass viele Kritikpunkte letztlich darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen sich nicht zu vertrauen scheinen. Sie scheinen nicht dahingehend Vertrauen in sich selbst zu haben, eigenverantwortlich zu handeln und möchten immer eine Art Sicherheitsnetz. Das heißt, die Konsequenzen des eigenen Handels sollen ein Stück weit abgesichert werden. Und da kann man letztlich nur entgegnen, seid mutig. Natürlich gibt es Risiken dahingehend, dass meine Bitcoin verloren sind, wenn ich meinen Private Key verliere. Aber das ist eben das Risiko, das wir tragen müssen, um die genannte Freiheit, um die genannte Zensurresistenz zu ermöglichen. Diese Befremdlichkeiten werden abgerundet durch Artikeln, die auch im weitesten Sinne Angst schüren. Ich teile diese gerne in zwei Lager. Zum einen nenne ich sie mal Artikel im Kontext Schrottplatztaucher. Das sind dann häufig Geschichten von irgendwelchen Menschen, die vor Jahren ihre Bitcoin gekauft haben, nicht sicher verwahrt haben und jetzt Schrottplätze durchwühlen. Meistens haben diese Menschen IT-Bezug und es wird suggeriert, dass sogar diese Person, die IT-Bezug hat, nicht in der Lage war, Bitcoin selbst sicher zu verwahren. Der andere Teil der Artikel gibt letztlich den Regulierungswahn der EU wieder. Hier wird häufig Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung benutzt, um die Daumenschrauben immer weiter anzuziehen. Und das Ganze strahlt natürlich auf Bitcoin aus und hat die Wirkung, dass Bitcoin nach wie vor vermehrt auch von Kriminellen verwendet wird. Dass das nicht so ist, haben wir beispielsweise in unserer letzten Folge besprochen, aber trotzdem haben diese Artikel eine gewisse Wirkung auf unbedarfte Menschen und darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Ich kann und möchte aber trotzdem niemand absprechen, sich bewusst für die Fremdverwahrung zu entscheiden. Wenn mir jemand sagt, ich sehe die Risiken der Fremdverwahrung, kann aber mit dem Druck nicht umgehen, den eine Eigenverwahrung einherbringt. Ich kann beispielsweise nicht schlafen. Ich traue mir selbst nicht zu, meinen Private Key sicher zu verwahren. Dann ist es vollkommen okay und nachvollziehbar. Mir geht es aber letztlich darum, dass die Menschen in die Position gebracht werden müssen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und eine bewusste Entscheidung kann man meiner Meinung nach nur treffen, wenn man vernünftig aufgeklärt wurde. Und glücklicherweise sind wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in der Position, dass es eine unzählige Anzahl wirklich guter Bitcoin-Podcasts und Bitcoin-YouTube-Kanäle gibt. Also nutzt diese Gelegenheit, macht euch ein vernünftiges Bild und trefft dann eine bewusste Entscheidung. Als letztes haben wir noch über die Frage gesprochen, ob die technische Komplexität Bitcoins möglicherweise eine Hürde darstellt, aber diesen Punkt sehen wir ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt und mit der Eigenverwahrung auseinandersetzt, schafft es praktisch jeder, sich 24 Wörter zu notieren und diese sicher zu verwahren. Wenn wir die Bequemlichkeit ausklammern. Das Ganze ist ohnehin irgendwo ein Scheinproblem oder ein Scheinriese. Der Durchschnittsnutzer ist ja gar nicht gezwungen, sich mit der Technik hinter Bitcoin auseinanderzusetzen. Mit der Technik selbst hat man, wenn man das nicht möchte, keine Berührungspunkte. Man interagiert ja letztlich mit dem User-Interface der jeweiligen Software. Und hier würde ich so weit gehen, dass jeder, der einen Computer oder ein Smartphone bedienen kann, auch in der Lage ist, eine entsprechende Software zu bedienen. Also das sollte kein Problem sein. Ich komme damit leider zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Menschen einfach aus Bequemlichkeit den Weg der Fremdverwahrung wählen wird, beziehungsweise aus dem Grund die Fremdverwahrung wählt, weil sie es schlicht nicht anders gewohnt ist. Noch ein kurzer ergänzender Hinweis. Die Problematik um die Bedienbarkeit von beispielsweise Hardware-Wallets für Menschen mit körperlichen Behinderungen oder sonstigen Beeinträchtigungen haben wir in dieser Kompaktfolge bewusst außen vor gelassen. In unserer Hauptfolge haben wir aber ausführlich darüber gesprochen. So, das soll es gewesen sein mit der 8. Folge von Rückblock. Wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf dem Podcast-Player eurer Wahl freuen, beziehungsweise wenn ihr die Folge auf YouTube geschaut habt, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Außerdem hilft es uns sehr, wenn ihr einen Kommentar auf YouTube hinterlasst. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ciao!